So, Freunde, herzlich willkommen zur Folge 429. Das letzte Daddy-Update war... Ey, das ist ja ewig her. Das ist ja... Oh, das war Folge 414. Das ist ja unglaublich. Dann gab's Landwirte als Gastgeber, Ekel, Starkbierfest, BVB-Fans in München, eine Ode an die Freiheit der 90er. Krank in den Urlaub, Elsass, Filmförderung, Hofflohmarkt, Feldmoching, Smartphone Peak und Micromanaging Moms. War letzte Woche, also es ist 14 Folgen her, dass ich nochmal eine Daddy-Update-Folge gemacht habe. Also hiermit jetzt allerhöchste Zeit, sonst werden die Kinder ja volljährig. Das ist ja unglaublich, was ich mir für meine Kinder wünsche. Genau, da haben wir drüber gesprochen. Ah ja, über das Jahresgespräch da in der Kita. Heute wollen wir über Geschwisterbeziehungen sprechen. Ne? Also wenn ihr zwei Kinder habt oder drei, dann stellt sich ja die Frage, okay, wie gestaltet man eigentlich so eine Beziehung innerhalb der Familie und was kann man dafür tun, dass so eine Geschwisterbeziehung positiv verläuft? Man hat ja dann oft, hört man so, oh nein, die sind so ewig neidisch aufeinander und die streiten sich permanent ums Spielzeug und so weiter und oder sind so gehässig oder sobald der eine irgendwie ein Lob bekommt, will der andere direkt auch eins und ja, ich habe aber und ich und dieses und jenes und da will ich heute mal allgemein drüber sprechen. Genau, meine Kinder sind 3,5 und 1,5 ungefähr. Also die sind 1,75 Jahre auseinander oder 1,5 Jahre, 1,75 Jahre, genau, sind die auseinander und das ist ja fast, also in 5-6 Jahren wird das ja, werden die wahrscheinlich so wie Zwillinge irgendwie daherkommen, aber im Moment ist es so, meine Tochter, die läuft rum, lernt jetzt fleißig sprechen, jeden Tag so ein neues Wort und entwickelt so ihren Willen und die beiden sind eigentlich hier dauernd im Zweiergespann unterwegs, spielen zusammen, drücken sich morgens immer und wecken sich gegenseitig und kuscheln viel und sagen, oh, hallo Rosa, oh, hallo Fritz, also sind sehr, sehr innig. Ne? Und es gab aber auch Phasen, in denen ja, es Streit um Spielzeug gab und so weiter. Und da habe ich mir natürlich mit meiner Frau überlegt, hey, wie wollen wir das eigentlich machen? Ich habe dann mal so ein paar Blogartikel darüber gelesen. Was kann man denn da eigentlich tun, dass man da nicht irgendwie in unbewusste Fallen oder so tritt? Kann ich mich aber jetzt auch nicht mehr genau dran erinnern, weil das jetzt auch schon 1,5 Jahre her ist. Ich gebe jetzt einfach mal so meine Erfahrungen zum Besten und was da so hängen geblieben ist. Und zwar ist der erste Punkt, dass wir tunlichst vermeiden, irgendwie die beiden in so einem Konkurrenzsystem aufwachsen zu lassen. Also wann immer ich zum Beispiel jetzt abends mit beiden Kissenschlacht mache, dann sage ich nie, oh, jetzt Papa und Rosa gegen Fritz oder oh, Papa und Fritz gegen Rosa oder Mädchen gegen Jungs. Sondern ich sage immer, nee, die Kinder gegen Papa oder Kinder gegen die Erwachsenen und so weiter. Dass die beiden einfach in so einem, ja, einfach sich immer als ein Team verstehen. Ne? Auch wenn es nur so in so einem spielerischen Ding halt einfach ist. Das ist mir extrem, extrem wichtig. Ne? Dann war es so, die Situation, als natürlich unsere Tochter geboren wurde, war klar, ja okay, jetzt geht es natürlich auch viel um sie etc. Und als sie dann größer wurde und dann so auch mal an den Haaren gezogen hat oder auch mal ein bisschen rabiater mit ihrem Bruder umgegangen ist, dann haben wir nie gesagt, ja, Fritz, die Rosa ist ja noch klein und so und das ist schon okay so, sondern wir haben sie auch gemaßregelt und haben gesagt, nein, das ist zu feste, nein, das wollen wir nicht, nein, das machen wir nicht, nee, nee, das hier ist ein Fritz, sein Spielzeug und so weiter. Es war natürlich für unsere Tochter völlig irrelevant, aber beziehungsweise insofern irrelevant, dass sie von der Grenze gestoßen ist, aber diese verbale Bearbeitung hätte sie jetzt nicht gebraucht. Aber für meinen Sohn war es natürlich extrem wichtig, weil er natürlich auf der Subebene lernt, ah, okay, also es hält auch weiterhin, was ich für Spielzeug habe, was ich für Bedürfnisse habe und so weiter. Und alleine schon aus diesen zwei Punkten ist eine total liebevolle Beziehung entstanden, sage ich mal. Also so, dass für meinen Sohn immer klar war, ah, okay, ich bin weiterhin in einem liebevollen, geborgenen Umfeld und ich kriege nicht weniger als vorher. Und dann fing er auf einmal an, ganz früh schon, genau dieselben Sachen zu meiner Tochter halt zu sagen, zu unserer Tochter zu sagen, wie wir es auch zu ihr sagen. Also, na Rosa, geht's dir gut? Ach Rosa, guck mal hier. Also er war sehr, sehr fürsorglich einfach, weil wir das dann auch extrem verstärkt haben, ne? Und gesagt haben, ach, du bist aber ganz liebevoller Bruder und du bist ja echt ganz liebevoll und so weiter. Und das hat dann wirklich zu einer sehr, sehr, sehr positiven Dynamik geführt. Und das ist heute wirklich so, da bin ich teilweise zu Tränen gerührt. Also wenn die miteinander umgehen oder einfach so aus einem Impuls heraus laufen, so auf dem Spazierweg, beide laufen so weg, aber aus dem Impuls heraus drücken sich dann beide oder geben sich ein Küsschen oder sowas. Das ist einfach, das ist unglaublich, weil dann denkt man, unglaublich, da ist eigentlich aus dem Nichts, also praktisch qua des Geschlechtsverkehrs von zwei Menschen, ist aus dem Nichts sozusagen Leben entstanden und dieses Leben interagiert noch miteinander. Das ist einfach nur unglaublich. Und dann ist auch immer so der Gedanke, der mir im Hinterkopf ist, diese Beziehung hält ja länger als die Beziehung zu den Eltern. Also ich werde in 40 Jahren hoffentlich, wenn es schlecht läuft, in 30 Jahren ins Gras beißen. Dann ist es so, ne? Aber dann leben natürlich meine Kinder noch viel, viel länger und das aber in einer Welt, in der Vereinzelung auch immer mehr eine Rolle spielt, also in der die jetzt nicht in einer Dorfstruktur groß werden wie ich, wo man automatisch mit 200 Leuten groß wird, die man alle kennt, sondern die werden halt hier mitten in der Großstadt groß und die werden Vereinzelung erleben, die werden vielleicht aus der Schule ein paar Freunde behalten, aus dem Studium, von der Arbeit, Ausbildung, was auch immer, aber die werden nie eine derartige soziale Struktur auch erleben, wie es ein Dorfkind erlebt, so wie ich. Und deswegen ist es unheimlich wichtig in meinen Augen, dass da eine Geschwisterstruktur, zumindest die Basis dafür gesetzt ist. Und da wird man jetzt sagen, ach, da bin ich, das sind ja totale Selbstverständlichkeiten. Also ihr werdet nicht erleben, ihr könnt es euch vorstellen, wie oft ich so am Rande Dinge erlebe, wo ich sage, ja, das ist aber auch wirklich grenzwertig, die Interaktion da mit den Kindern. Und das ist genau das Gegenteil von all den Selbstverständlichkeiten, die man ja dann oft so sieht, weißt du? Weil letztens im Lidl, hat jetzt nichts mit Geschwisterbeziehungen zu tun, da war ich wirklich in so einem Lidl, da war wirklich Land unter. Also das war wirklich so, dass ich dachte, was ist das denn hier für ein Lidl? Unglaublich. Ich habe wirklich gedacht, ich wäre Gott weiß wo auf der Welt, ne? Also alles daher geschissen, überall Müll, alles war verschimmelt. Ich hatte 18 Zucchini in der Hand, die verschimmelt waren, also es war wirklich schlimm, ne? So, und dann war da eine Mutter mit ihrem Kind. Zwei Interaktionen habe ich da erlebt. Das eine Kind schlägt einfach die Mutter so, ne? Es schlägt halt auf die Mutter ein. Die Mutter nur so, boah, die Hand runtergemacht von dem Kind und dann weitergegangen, ne? also gar nicht das auf so einen eskalativen Podest irgendwie gehoben und gesagt, ey, halt stopp, also jetzt verlassen wir hier aber mal sofort den Supermarkt und überlegen mal, was wir jetzt hier machen können. Also so würde ich es machen, wenn ein Kind von mir das machen würde. Nee, das wird dann einfach so weiter so wegignoriert und einfach so als so adäquate Möglichkeit des Gesprächs, Impulses praktisch, also das Aufmerksamkeit suchen, akzeptiert. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Dann geht so ein Kind vorbei und sagt so ganz spielerisch, ah, guck mal, Mama, ich such die Zwiebeln aus. Na, Mama, fing sie halt so an, so, ene, mene, miste, ne? Will halt einfach, wie sie es wahrscheinlich auch in der Kita oder so gelernt hat, da so ein Kinderspiel draus machen, welche Zwiebeln sie jetzt da nimmt. So, jetzt würdet ihr auch sagen, oh, ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man das irgendwie zulässt. Dass man sagt, ach cool, genau, dann, so würde ich es machen, ja cool, such du die schon mal aus. Dann hast du Autonomie, hey, das Kind ist mit drin, es kann eine Entscheidung fällen und so weiter. Nur Vorteile. Es stößt auf eine Umwelt, wo es sagt, hey, hier werde ich angenommen, hier werde ich akzeptiert. Was sagt die Mutter? Jetzt pass auf. Die Mutter sagt, ich glaube, es geht los. Jetzt komm mit, ene, mene, miste, ich glaube, die geht los. Und dann zieht das Kind halt weiter, holt die Zwiebeln da raus und gut ist. So, das, weißt du, wann immer wir hier aus so gut behüteten Elternhäusern entstammend über Selbstverständlichkeiten reden und Gott weiß was, ey, da draußen rennen Leute rum, wo du wirklich denkst, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das kompensieren natürlich auch wieder die anderen Gesellschaftsmitglieder, ne? Das ist am Ende, kompensieren wir das alles mit. So wie da Erziehung stattfindet, so wie da auch die Sozialisation in den ersten Lebensjahren stattfindet, das kriegst du fast nicht mehr aufgeholt. Ne? Das ist, deswegen ist es ist so wichtig, da wirklich bei Kleinkindern für Chancengleichheit auch einzutreten. Wir reden immer über Gleichheit im Ausgang der Situation, ne? Also im Gehalt, in der Schulbildung und so weiter. Wir brauchen, da sind Unterschiede völlig normal. Aber wir müssen gucken, dass die Grundvoraussetzungen für alle Kinder in unserer Gesellschaft möglichst gleich sind. Ne? Und dass da jeder, egal aus was für einem Haushalt er da kommt, die gleichen Möglichkeiten hat. Weil das Kindergehörung ist wahnsinnig. Wahnsinnig, wie soll ich sagen, plastisch. Ne? Also da wird wie ein Schwamm. Und wenn wir das nur mit Scheiße füttern, nur mit Ablehnung, nur mit solchen komischen, unreflektierten Äußerungen, was die Eltern dann halt auch selber erfahren haben in ihrer Kindheit. Klar, ist ja niemand frei von, aber das findet ja teilweise in einem Ausmaß statt, das ist ja irre. Ja, jedenfalls da in dem Lidl gleich zwei solcher Begegnungen gemacht, wo jeder sagen würde, ja, ist doch selbstverständlich, Benni, was du hier redest, wie wir mit den Kindern interagieren. Aber nee, das ist es da draußen eben nicht. Ne? Und so auch in der Geschwisterbeziehung. Wie oft würde einem einfach so rausrutschen? Ja, also ich erlebe es ganz oft auch so, dass dann so eine therapeutische Ebene mit den eigenen Kindern eingegangen wird. Ich so denke, das ist ja nicht eure Freundin, euer Freund, euer Sohn, ne? Sondern es ist ein kleines Kind, es hat jetzt ein Bedürfnis und je nach Lebensphase bietet sich da die eine oder andere Kommunikationsform an. Also, dass da bei 1-, 2-, 3-Jährigen erklärt wird, warum sie wie, wo, was nicht machen dürfen auf dem Spielplatz. Fuck off, es interessiert keine Sau, das Kind am wenigsten. Aber die reden dann fürs Umfeld, ne? Falls da jemand mithört und falls, sie sind so in einem Rechtfertigungsmodus. Nein, Torben, das darfst du noch nicht, deine Schwester schon, aber du darfst noch nicht, weil du bist noch zu klein und hier hast du hol einfach das Kind darunter, mach was anderes, leite die Impulse des Kindes um und gut ist. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass ich auch diesen Impuls habe des Erklärens und habe dann für mich festgelegt, hey, ich rede erkläre nicht, ich rede nicht. Ich leite einfach den positiven Impuls des Kindes um in irgendwas, was jetzt adäquat ist. Ne? Also wenn jetzt mein Sohn anfängt, mit einem Ball im Wohnzimmer rumzuwerfen, so, da hängen Bilder, da stehen Vasen, da ist alles Mögliche, sage ich, halt, stopp, nein, Fritz, hier nicht mit dem Ball. So, ich merke aber, du hast noch Energie, soll ich mit dir mitgehen ins Kinderzimmer und dann spielen wir da, werfen mit dem Ball rum, weil da können wir Ball rumwerfen, wie wir wollen. Dann sagt er ja. Punkt. So, wenn ich diese Umleitung des Bedürfnisses aber nicht machen würde, wäre immer eine Frustration da. Das erlebe ich dann auch ganz oft. Es wird den Kindern gesagt, nee, hier jetzt nicht, nein, geht nicht, aus, Ende, schwupps. Und ja, hängt das Kind da und denkt, ja, ich habe eigentlich hier ein Bedürfnis, mich auch auszuagieren und so weiter. Und Kinder in dem Alter können ein Bedürfnis nicht unbedingt aufschieben. Das sind einfach wie Flummis, die durch die Gegend flummen sozusagen und hüpfen und haben das nicht wirklich unter Kontrolle, wo da auf die Richtung hingeht. Und wir sind halt die Leitplanken, die es halt irgendwo lenken müssen, ne? Und wenn der Flummi dann aber immer wieder gebremst wird, dann ist irgendwann auch diese ganze, wenn du das über Jahre machst, ist diese ganze positive, dieser Enthusiasmus, diese kindliche Energie, ist einfach kaputt gemacht. Ich sage ganz oft zu meiner Frau, guck dir diese zwei Kinder an, und da sind wir absolut auf einer Wellenlänge, also da passt zwischen uns kein Blatt, da ist es ganz klar, dass für uns klar ist, hey, guck dir diese enthusiastischen, lebensfrohen Geschöpfe an. Das Einzige, was wir da machen müssen, ist das nicht kaputt machen. Punkt. Hier und da mal eine Leitplanke rein, hier und da mal sagen, halt, stopp, da machen wir jetzt auf gar keinen Fall, dafür machen wir aber dieses und jenes und so weiter. Und das nie in einer negierenden Art und Weise nach dem Motto, hey, du bist falsch, oh, das machst du aber nicht richtig, sondern hey, verstehe ich, dass du das willst, aber lass uns jetzt mal gucken, dass wir lieber das oder das oder das machen. Und ich glaube, ganz viele von uns Millennials, haben auch von ihren Eltern dieses halt, nein, so geht's nicht, du bist da, das darfst du nicht, du bist hier falsch an der Stelle und so weiter mitbekommen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir jetzt haben, dass wir unseren Kindern Grenzen setzen, ohne diese Persönlichkeitsgrenze zu überschreiten. Und viele kapieren das nicht, die setzen gar keine Grenzen, weil sie denken, jede Art von Grenzsetzung ist dieses Negieren der kindlichen Bedürfnisse. Und das stimmt einfach nicht, das stimmt nicht. Also man kann die Aktion eines Kindes durchaus abbrechen oder aber man muss sie umwandeln in irgendwas anderes. Das ist dann auch unsere Verantwortung, logisch. Wenn meine Kinder hier in der Wohnung durchdrehen, wir haben keinen Garten, keinen Balkon. So, die haben hier ein schönes Spielzimmer, da können die rumklettern, machen, tun. Aber wenn die hier durchdrehen, ja, dann ist es mein Ding. Dann muss ich mit denen rausgehen, sagen, so, Schluss jetzt, auf geht's, wir gehen jetzt hier raus. Kann ich nicht irgendwie daneben sitzen und sagen, ja, Kinder sind hier falsch. Wir haben sie in die Welt gesetzt, ne? So, das ist ja der Punkt. Und das ist in meinen Augen auch das Allerwichtigste in dieser Geschwisterbeziehung. Dass man da nicht reinfuchtelt. Dass man da einfach begleitet und dass man da nichts steuert, weil alles, was positiv da ist, ist schon von Natur aus da. Die lieben sich, Punkt. Die merken, dass sie aus demselben Fleisch und Blut sind. Die lieben sich, ne? Generell, wie Kinder allgemein immer einen positiven Zugang zueinander haben. Die merken ja, wir waren gestern auch wieder bei Freunden, da war auch ein anderer Dreijähriger, die merken, dass sie dieselbe Energie haben, dieselben. Ja, das ist geil. Also wenn so Dreijährige sich irgendwie begegnen, das ist was Herrliches, ne? Weil du da einfach so diese, das ist eine ganz eigene Art, ein Kind, ne? Das ist kein Menschenäffchen oder so, aber es ist auch kein Mensch. Das ist eine ganz eigene Art einfach von Lebewesen. Ne? Ist natürlich ein Mensch, aber ihr wisst, was ich damit meine, in der Interaktionsform, in dem, was sie denken, wie sie denken, welche Denkstrukturen sie haben, da findet einfach alles im Spiel statt und das ist die Sprache auch, der Kinder. Ich habe ganz oft das Bedürfnis, meinem Kind irgendwie dann zu sagen, Mensch, hey, du bist so ein toller Mensch, ich liebe dich über alles und so weiter. Das ist, damit kann ein Kind erstmal natürlich nichts anfangen. Aber auf der Handlungsebene können wir genau das immer und zu jeder Zeit transportieren. Mit einer Offenheit, mit der Akzeptanz der Gefühle und des Bedürfnisses der Kinder. So, aber auch mit einer erheblichen Strenge, Grenzen klar zu machen. Und seinem Kind damit einen größten Gefallen zu tun. Niemand will überlegt euch die Welt eines kleinen Arschlochkindes mit 5, 6 Jahren. Wenn diese erste Sozialisationsphase abgeschlossen ist, sind Kinder eigentlich total kooperativ. Deswegen auch dieses Grundschulalter. 5, 6, 7 Jahre, da sind Kinder eigentlich, wollen die Erwachsenen komplett gefallen. Die wollen in die Erwachsenenwelt eintauchen. Die kapieren dann auch, wie manipuliere ich, wie, wo, welche Aussagen, dass ich da auf positives Feedback stoße. Ne? Und wenn in der Phase, da entscheidet sich dann, was so die ersten 5 Jahre stattgefunden hat, auch an Grenzsetzung, an Akzeptanz. Und wenn du dann ein unangenehmes Kind hast, ne, das stößt überall, wo es hinkommt, auf Gegenwehr, auf rollende Augen, auf, oh nee, der schon wieder, die schon wieder, oh, scheiße. Und das ist problematisch. Deswegen versuche ich dann wir auch sehr viel zu investieren in gutes, kooperatives Verhalten, auch wenn es anstrengend ist. Es ist natürlich leichter, einfach laufen zu lassen, aber den Preis bezahlt das Kind dafür den Rest seines Lebens. Das ist so. Ganz oft dann noch erlebe ist, dass Leute Angst davor haben, eine hohe Emotion bei ihrem Kind auszulösen, weil sie es mit Erwachsenenaugen sehen. Eine große Emotion, wie jetzt Schreien, Weinen, Wutausbruch bei einem Erwachsenen, ist super viel Schmerz bei einem Erwachsenen. Ne? Das ist bei einem Kind aber nicht so. Beim Kind ist es eine normale Reaktion. Also jede Grenzsetzung, wenn ich jetzt meinem Sohn zum Beispiel irgendwann jetzt im Juni nicht mehr erlaube, mit den Winterschuhen rauszugehen und einfach sage, pass auf Fritz, jetzt ist Sommer, wir rennen nicht mehr mit den Winterschuhen raus, die packe ich jetzt weg bis zum Winter, Punkt. Dann ist das erstmal ein Wutausbruch und dieses und jenes. Das ist dann aber sofort vergessen. Dann zieht er die Sandalen an, hat keine andere Möglichkeit und gut ist. Wir denken dann, oh mein Gott, wir müssen unbedingt diese großen Emotionen vermeiden bei Kindern. Diese großen Emotionen sind aber völlig normal und sind ein Lernprozess, das zu regulieren, zu lernen und damit umzugehen. Und das findet täglich statt, also bei 3-Jährigen. Das ist eine völlig normale Phase und da entscheidet sich halt, wie wir damit umgehen. Und wenn wir damit so umgehen wie mit Erwachsenen, dass wir das total problematisieren und machen und tun, ja, dann haben wir es nicht kapiert. Das sind Kinder. Es sind einfach Kinder und das ist ein völlig anderes Wesen als ein erwachsener Mensch. Ne? Und wenn wir diese, ich nenne es jetzt mal diese Momente, in denen halt auch so diese Impulskontrolle und sowas und die Regulierung von Gefühlen, in denen das einstudiert wird und gelebt wird von den Kindern, wie wir die begleiten, das ist entscheidend, wie viel wir davon in Zukunft haben werden und wie das Kind auch auf sich selber schaut. Wenn wir da, und das gibt es ja leider, sagen, was ist mit dir los? Was hast du denn jetzt schon wieder? Dann negieren wir dieses Gefühl. Einen natürlichen Prozess im Kind problematisieren wir und das Kind fühlt sich selbst dadurch dann als ein Problem und problematisiert. So, wenn wir allerdings sagen, hey, völlig normal, darfst jetzt gerne ein bisschen weinen, ein bisschen schreien, ist völlig okay. Ich bin hier, komm zu mir, wenn was ist. Punkt. Und das ist, dann haben wir da Erwachsene irgendwann, die sagen, ah, okay, Gefühlsregungen sind was Normales, ich muss halt nur damit umgehen. Und ansonsten haben wir Erwachsene, die sagen, oh mein Gott, ich habe eine Gefühlsregung, was stimmt mit mir nicht? So. Und ich glaube, das ist heute sehr, 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 sehr verbreitet unter heutigen Erwachsenen. Genau. Die nie gelernt haben, mit ihren Gefühlen ordentlich umzugehen. Noch kurz, Geschwisterbeziehung. Heute habe ich es mir nochmal vorgenommen. Ich werde nochmal ein Video mit beiden machen. Wir haben jetzt, dadurch, dass meine Tochter jetzt auf einmal so rapide Wörter lernt und hin und her, will ich auf jeden Fall nochmal für meinen Zusammenschnitt, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal in einer Folge gesprochen, so ein Video aufnehmen. Wir werden heute mal so ein Tierbuch da zusammen durchgucken. Und genau, Ziel ist es da, dass man so alle 2, 3, 4 Wochen so 5 Minuten Video aufnimmt mit beiden Kindern, interagiert und dann irgendwie nach 10, 15 Jahren da ein schönes Zeitzeugnis einfach hat. Genau, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man irgendwann, jetzt ja auch wieder, ging mein MacBook kaputt, dann sind Daten weg, dann ne, vom iPhone fällt vielleicht ins Wasser, dann sind da Bilder weg und so weiter. So ist es, ja, hat sich so ein bisschen eingebürgert bei uns in der Familie, dass wir da jedes Vierteljahr oder zu jeder Jahreszeit so ein Fotobuch machen, dass man was Physisches hat und ich dann diese Videos auch aufnehme, indem man einfach wie so eine kleine Zeitreise dann hat, die man sich angucken kann. Das werde ich heute noch machen und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bleibt geil. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Can I love you if my life is already so dark?